Herzlich willkommen zu meinem Podcast, wir sind nicht anders. Mein Name ist Jörg und heute rede ich über das Thema die emotionale Persönlichkeitsstörung. Vorweg von mir, im Moment geht es mir gerade nicht so gut. Ich befinde mich gerade in einer kleinen Krise, habe etwas Ängste und mit Trauer zu tun und werde auch jetzt demnächst mal für eine kurze Zeit auf die Krisenintervention gehen, um einfach mal Kraft zu tanken, abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen. Weg von dem Stress, den ich zurzeit habe durch die Arbeit und auch im privaten Bereich, wird mir, glaube ich, gut tun. Nichtsdestotrotz nehme ich die Episoden weiterhin auf. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema die emotionale Persönlichkeitsstörung. Es wird ein bisschen viel heute wahrscheinlich sein. Ich schaue, dass ich das alles so kurz und knapp wie möglich gestalte. Also Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, denen fällt es schwer, ihre Handlungen und ihre Gefühle zu kontrollieren. Und das kann natürlich für sie selbst und auch für ihr Umfeld sehr belastend sein. Und es gibt in dem Bereich der Persönlichkeitsstörung im Moment zwei Typen. Das ist der impulsive Typ und der Borderline-Typ. Und ich werde natürlich auf den Borderline-Typen genauer eingehen. Das heißt eigentlich, dass Borderliner wirklich die Mühe haben, Gefühle auszuhalten und ihre Handlungen auch zu kontrollieren. Das heißt, je negativer Gefühle sind, desto impulsiver wird man und desto mehr geht man auch einer Handlung nach, die nicht gesund ist, mal so gesagt. Aber was ist dann eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung? Bei dieser Persönlichkeitsstörung kommt es zu Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Impulsen. Und ein Impuls ist eine spontan ausgeführte Handlung, die vor allem von Gefühle und Triebe lösen diese Impulse aus. Das heißt, wenn man jetzt stark mit einem Negativgefühl behaftet ist, was man nicht spüren möchte, weil es wirklich jemanden wieder in eine Situation versetzt, die sehr unangenehm ist, ein Trauma zum Beispiel, oder meistens ist es ein Trauma dahinter, kommt es nachher zu einem Impuls. Man müsste praktisch diesem Impuls nachgeben, Beispiel Selbstverletzung oder Flucht. Und da hat man wirklich Mühe, das zu kontrollieren. Und außerdem sind halt auch Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung eher konfliktbereit. Das ist dann mehr der impulsive Typ. Und sie setzen halt Handlungen ohne mögliche Folgen ausreichend zu berücksichtigen ein. Das heißt, sie achten nicht auf ihre Konsequenzen, dadurch, dass sie die Handlung ausführen. Und das ist manchmal für alle Beteiligten nicht schön. Und so eine Störung kann natürlich Erwachsene und Jugendliche betreffen. Jeder kann das eigentlich bekommen. Von den Formen her habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt ja die zwei Persönlichkeitsstörungen. Einmal ist es der impulsive Typ. Bei dem kommt es vor allem zu einer starken Konfliktbereitschaft und hat da eine Störung der Kontrolle von Handlungen oder Gefühlen drin. Also er ist sehr, sehr gewaltbereit und sehr stark konfliktbereit und kommt natürlich meistens mit dem Gesetz in Konflikt. Beim Borderline-Typen ist es so, Borderline bedeutet ja auf Englisch Grenzbereich. Und die Fachwelt wusste damals nicht genau, wo sie diese Störung einordnen sollen. Ob das eine Störung ist bei der psychischen Erkrankung des Gefühlslebens oder bei der Wahrnehmung. Heute ist es ein bisschen besser erforscht. Und zwar hängt beides zusammen. Beim Borderline-Typ treten genauso Symptome auf wie beim impulsiven Typ. Zusätzlich kommt es noch zu einer veränderten Wahrnehmung der eigenen Person, sowie die Gefühle der inneren Leere. Und zudem haben die Betroffenen halt Schwierigkeiten, Beziehungen zu anderen Menschen zu halten. Gefühl der Leere, es ist so, man spürt eigentlich so gut wie nichts. Man spürt sich als Person, sich als Lebewesen nicht mehr. Kommen natürlich dann negativ behaftete Gefühle hoch, die meistens sind wirklich durch so ein Trauma, Kindheitstrauma oder Erwachsenentrauma, je nachdem, kann man mit diesen Gefühlen nicht umgehen. Die sind so überflutend, so überwältigend, die Gefühle, dass es kaum auszuhalten ist. Und sie gehen dann einer impulsiven Handlung nach und es macht es wirklich schwerer für das ganze Umfeld. Und die Handlung ist halt, wie gesagt, meistens die selbstverletzende Verhalten. Menschen mit einer emotionalen instabilen Persönlichkeitsstörung können auch andere psychische Erkrankungen haben. Des Weiteren können sein Angststörungen, Suchterkrankungen, Essstörungen. Dann das Thema die posttraumatische Belastungsstörung, was meistens damit auch zusammenhängt. Darauf gehe ich in einer nächsten Episode ein. Depressionen oder auch die sogenannten dissoziativen Störungen. Darunter versteht die Fachwelt durch einen teilweise oder vollständigen Verlust der Erinnerung an Vergangenes. Und es kann natürlich auch dabei der Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit sowie der Beweglichkeit kommen. Dissoziative Störung, es ist so, durch die negativen Gefühle ist der Körper natürlich und das System so überlastet, dass man in einem schlimmsten Fall sich gar nicht mehr bewegen kann und auch gar nicht mehr ansprechbar ist. Da muss dann eine Person natürlich von außerhalb schauen, dass die Betroffenen in dieser gerade akuten Phase durch Notfallmaßnahmen zurückholt. Ob das jetzt irgendwas stark Riechendes ist. Also wichtig ist, die Sinne zu aktivieren. Der Riechsinn hilft meistens oder der Spürsinn, irgendwas mit Eiskaltem auf den Nacken legen. Das sind so zwei Sachen, die man anwenden kann. Da gehe ich aber jetzt in der nächsten Episode nochmal genauer drauf ein über das Thema Skills, was man in verschiedenen Situationen anwenden kann. Welche Symptome können auftreten? Beim impulsiven Typ ist natürlich das impulsive Verhalten ohne ausreichende Berücksichtigung von möglichen Folgen. Das heißt, er beachtet nicht, ob es Konsequenzen haben könnte, strafrechtlich zum Beispiel, wenn er dann Gewaltausbruch hat und jemanden zusammenschlägt zum Beispiel. Starke Stimmungsschwankungen natürlich und eine hohe Neigung zu Konflikten. Bei den Symptomen vom Borderliner zählen zusätzlich noch andere Symptome, und zwar Belastungszustände, innere Anspannung, und Betroffene tun halt diese durch impulsive Handlungen bewältigen. Das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man extrem angespannt ist aufgrund einer Erinnerungen, aufgrund Flashbacks, führt das nachher zu impulsiven Handlungen. Ob das nun Alkoholkonsum ist, Essanfälle oder eine hohe Risikobereitschaft, das heißt, sich in extremen Situationen begeben, auf dem Berg klettern oder so, ohne Sicherung, Wechsel von Sexualpartnern und Partnerinnen, man fährt ganz schnell mit dem Auto oder man beendet ganz abrupt Beziehungen oder man kündigt ganz spontan auf der Arbeit. Oder natürlich das selbstverletzende Verhalten kann auftreten, zum Beispiel, dass man sich mit einer Rasierklinge ritzt auf der Haut, meistens an den Armen, Beinen, Oberkörper oder auch natürlich, wo Zigaretten einfach ausgedrückt werden auf dem Körper. Und diese Handlungen führen natürlich meistens zu Scham- und Schuldgefühlen. Aber es ist halt eine Strategie, die wir entwickelt haben, um kurzfristig eine Erleichterung zu schaffen. Einerseits von diesem negativen Gefühl wegzukommen, andererseits aber auch sich wieder zu spüren. Und das ist natürlich dann dysfunktional und auf die Dauer natürlich auch schädigend. Für sich selbst und auch für sein Umfeld natürlich. Und Schuldgefühle kommen natürlich hoch. Klar, wenn man das gemacht hat, fühlt man sich schuldig, weil man möchte das eigentlich nicht machen, aber es ist so wie eine Zwangshandlung, wie gesagt, eine Strategie, die wir nicht anders erlernt haben, weil uns auch keiner gezeigt hat, was man machen könnte, was man anders machen kann. Flashbacks sind, für die, die es nicht kennen, das sind Erinnerungen, die von einer schlimmen Situation ausgelöst werden durch alles Mögliche, ob es Gerüche sind, sogenannten Triggerpunkte, ob es Gerüche sind, ob jemand so ähnlich aussieht oder eine Gegend, ein Ton, ein Musikstück. Eigentlich alles kann triggern. Ob man irgendein Wort gesagt hat, einen Satz gesagt hat. Alles kann triggern und das wirft dann natürlich dann den Betroffenen in Bruchteilen von Sekunden wieder zurück in dieses Erlebnis. Und das führt natürlich wieder zu einem Wiedererleben des Geschehenen. Was natürlich noch dazu kommt, ist das geringe Selbstwert. Man ist verunsichert bezüglich seiner eigenen Person, ob man überhaupt etwas wert ist. Bin ich etwas wert? Bin ich überhaupt liebenswert? Bin ich überhaupt eine gute Person? Mag man mich überhaupt oder nicht? Weil man sich selbst nicht mehr so fühlt. Man fühlt sich eigentlich wie ein Monster, man fühlt sich wie so eine Maschine, wie so ein Roboter, der einfach fremdgesteuert ist. Was noch zu hinkommt, ist dann sind Gefühle, wo man denkt, dass man ist nicht selbst oder ja, die Situation, ich stehe jetzt gerade zum Beispiel hier vor einem Spiegel, das bin nicht ich. Oder ich sitze in der Bahn und habe aber das Gefühl, ich sitze neben mir und schaue mich zu oder schaue mich an. So, das fühlt sich so irrealer an, das ist nicht echt. Und das sind wirklich verschiedene Sachen. Und als schlimmste Sache sind einfach dann diese Suizidalität. Borderliner sind nun mal sehr stark suizidgefährdet. Wenn jemand anspricht, ist es meistens wirklich ernst zu nehmen. Dann sollte darauf geachtet werden, dass die betroffene Person nicht alleine gelassen wird. Und nein, es ist kein Aufmerksamkeitsdefizit oder so. Man will keine Aufmerksamkeit haben oder man will nichts erzwingen damit, sondern in dem Augenblick kann man einfach nicht mehr logisch denken. Da kommt es häufig vor, dass man Suizidgedanken hat. Ich hatte die früher ohne Ende. Ich habe 3 Versuche hinter mir und habe sie zum Glück überlebt, aber die Gedanken gibt es heute noch da zwischendurch, nicht mehr so stark. Aber ich führe es nicht aus. Ich habe meine Strategie entwickelt und kann damit besser umgehen, auch mit meinen Impulshandlungen kann ich besser umgehen, auch mit meinem Ritzdruck kann ich besser umgehen, auch mit meinen Flashbacks kann ich heute besser umgehen. Ich kann mit allen Dingen besser umgehen, auch mit meinen Emotionen kann ich etwas besser umgehen. Das habe ich natürlich dann alles durch die Therapie erlernt, durch die jetzt knapp 16 Jahre Therapie. Ich habe noch nicht mal richtig DBT gemacht. Wichtig war für mich einfach die Emotionsregulation. Aber ich komme dann nachher nochmal genau drauf zu, was für Therapien da wirklich hilfreich sind. Wie erfolgt so eine Behandlung? Natürlich in erster Linie, glaube ich, erstmal stationär. Wenn man noch ganz am Anfang der Erkrankung ist und noch nicht viel Bescheid weiß, sollte man das stationär durchführen lassen. Einmal ist man da wirklich in einem geschützten Bereich. Ob das nun, ja meistens ist es eine offene Station. Es ist im geschützten Bereich, man hat immer jemanden um sich, wo man auch verstanden wird und wo man sofort Hilfe bekommt. Das ist auf jeden Fall in der ersten Linie, zählt da die Psychotherapie. Man kann auch gegebenenfalls noch mit Medikamenten handeln und natürlich auch in akut psychiatrischen Krisen oder Situationen einfach, wenn es geht, auf die nächstbeste Klinik gehen, also Krisenintervention oder auch wenn es gar nicht anders geht, erstmal auf eine geschlossene Station, dass man da Hilfe bekommt. Und dann erstmal schauen, dass man doch vielleicht mal mit ein paar Medikamenten erstmal ein bisschen runterfahren kann. Ist nicht unbedingt Antidepressiva, weil die wirken beim Typ Borderline nicht, aber eher so mit Benzodiazepine oder auch Antipsychotika wie Quetiapin, die helfen in der Regel kurzfristig angewendet sehr gut. Wie kann die Psychotherapie helfen? Die Psychotherapie hilft erstmal in der Linie, dass man in Einzelsitzungen mit dem Psychotherapeut oder Therapeutin reden kann und lernen kann, was geht in mir vor, was passiert mit mir, was für eine Erkrankung habe ich, was ist überhaupt Borderline, was ist die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Mir hat das zum Beispiel keiner erklärt. Ich habe das nur durch Zufall so ein bisschen herausgefunden und durch Selbstinformation eigentlich. Ich habe zwar meine Therapien gemacht, aber im Endeffekt hat mir am Anfang keiner erklärt, was das ist, weil man hat die Diagnose bekommen und dann fühlt man sich da einfach auf den Abstellgleis gestellt und fertig. Und ich wusste nichts damit anzufangen. Was ist das? Was passiert mit mir? Oder ja, was ist die Erkrankung? Und da habe ich dann erst viel später das Glück gehabt, dass ich eine kompetente Person hatte, die mir das dann genau erklärt hat. Das ist natürlich Jahre später, aber besser als nie. Und da erkannte ich natürlich dann auch meine Muster, die ich hatte. Woher kommt das? Das ist nicht in dem Augenblick eigentlich nicht schlimm ist, dass ich so handle. Es ist einfach angelernt. Es ist antrainiert. Meistens schon von klein an. Und das ist ein Schutzmechanismus einfach. Was noch gut tut, ist natürlich die Gruppentherapie. Klar, Gruppe ist wahrscheinlich nicht für jeden. Für mich war am Anfang Gruppentherapie auch nichts, weil es geht ja um Vertrauen. Ich hatte Mühe gehabt, auch mich da zu öffnen. Aber mittlerweile denke ich, oder sage ich mir, eine Gruppe ist gut. Man kann sich dort austauschen, weil es ist jeder gleich betroffen. Und man hat auch mal da ein offenes Ohr zum Zuhören. Wirklich eine Person da, die auch betroffen ist und die es verstehen kann. Deswegen helfen Gruppentherapien wirklich gut. Was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt dann DBT, das ist die dialektisch-behaviorale Therapie. Da geht es einfach hauptsächlich um das gezielte Training von Fähigkeiten, zum Beispiel Steuerung der Gefühle und des Verhaltens. Man lernt dort praktisch, also ich habe sie jetzt nur teilweise gehabt, aber man lernt einfach das Trainieren von Fähigkeiten, Skills anzuwenden. Man lernt durch die Emotionstherapie seine Emotionen kennen. Man lernt auch sein Verhalten zu steuern. Man lernt, was für eine Anspannung habe ich in mir, wie hoch ist die Anspannung. Man beschäftigt sich in der Therapie wirklich mit sich selbst, auch mit seinem Inneren, mit sich auch wieder fühlen lernen, auf sich innen zu hören und sagen, okay, ich bin angespannt, ich bin bei 40%, es ist okay, ich kann ein paar Skills anwenden, und dass ich wieder auf 30% bin. Bei einem Borderliner ist die Grundanspannung meistens immer 30-40%. Bei einem nicht erkrankten Menschen liegt die Grundanspannung meistens so bei 10%, 10-15%. Und ab 70% ist der Borderliner eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig. Dann gibt es die mentalisierungsbasierte Therapie. In dem Rahmen kann der Betroffene eigentlich lernen, seine Gefühle und Handlungen besser zu verstehen. Und auch vor allen Dingen im Zusammenhang mit Beziehungen, ob das nun eine Liebesbeziehung ist oder eine zwischenmenschliche Beziehung ist oder eine Arbeitsbeziehung ist. Dann gibt es noch die übertragungsfokussierte Psychotherapie. Da liegt der Schwerpunkt eigentlich in der Psychoanalyse von Beziehungen. Und so kann man auch lernen, sich in Beziehungen zu verbessern und seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Hatte ich jetzt auch nicht gehabt. Deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Das nächste Thema, was für mich ganz besonders wichtig ist, ist die Schematherapie. Da kann man lernen oder erkennen auch, was die einzelnen Verhaltensweisen sind, woher die kommen und was die auslösen. Bei der Schematherapie ist es so, jeder Mensch hat eigentlich 4 Anteile in sich. Das ist einmal der innere Kritiker, das ist die Person, die immer nur am Meckern ist, also dich runtermacht, dich schlecht macht. Das sind so Glaubenssätze, die man uns eingetrichtert hat. Du darfst nichts, du kannst nichts, du bist nichts wert. Und das haben eigentlich viel oder so gut wie fast alle Borderliner. Oder eigentlich alle haben sowas, nicht nur Borderliner. Aufgrund Erziehungsproblematik in der Kindheit. Oder falsche Erziehung, mal so gesagt. Und nicht nur Kindheit, auch heute. Das ist halt der innere Kritiker und der ist meistens immer präsent. Der macht dich immer fertig, der zieht dich runter. Dann gibt es das innere wütende Kind. Das ist halt diese Wut von früher oder allgemein die Wut. Wenn man wirklich ungerecht behandelt fühlt und so, man schluckt einfach die Wut viel runter. Es gibt das innere traurige Kind. Das ist das verletzte innere Kind, was wirklich bestraft worden ist wegen Kleinigkeiten, das, wo keinem zuhört, das nicht in den Arm genommen wird, das nicht gelebt wird. Das schlucken wir auch viel runter. Und da gibt es noch den gesunden Erwachsenen. Und da, in der Schematherapie lernt man einfach eigentlich, den gesunden Erwachsenen zu stärken. Das ist der gesunde Erwachsene, der sich was Gutes tut. Und das können viele psychisch Kranke wenig oder so gut wie gar nicht, weil sie einfach in der Überzeugung sind, auch ja, in der Vorstellung sind, dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückschraubt. Und nur die der anderen befriedigt praktisch und auf sich selbst nicht mehr achtet. Und in der Therapie ist wichtig, seinen gesunden Erwachsenen zu stärken, sodass er sich schützend vor seinen inneren kindlichen Anteilen stellen kann und den Kritiker etwas besänftigen oder auf beiseite schieben kann. Sich wirklich dem in den Weg stellen, sagen, stopp, bis hierhin und nicht mehr weiter. Und das finde ich eine super Therapie. Ich habe da sehr viele Fortschritte gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen. Hat zwar ein bisschen was mit Rollenspiel zu tun. Am Anfang auch gedacht, oh, Rollenspiel ist nicht meins. Aber im Endeffekt, wenn man erkennt, was in gewissen Situationen passiert, was die einen einzigen die Anteile denken und kommunizieren, versteht man sich auch selbst. Und man lernt natürlich dann besser damit umzugehen. Im Jugendalter kann natürlich auch die sogenannte psychoanalytische interaktionelle Methode zur Anwendung kommen. Da geht es einfach darum, dass man inzwischen mit Menschen, dass man lernt, mit den Gefühlen in zwischenmenschlichen Beziehungen umgehen zu können. Und in der Folge sollten die sich die Probleme schon bessern dann. Also man braucht nicht großartig vertieft reingehen, sondern möglichst schauen, woran es liegt, das Problem in der zwischenmenschlichen Beziehung, ob das nun Eltern sind oder auch Geschwister. Und schaut dann natürlich, wie man das ändern kann, wie man mit den verschiedenen Gefühlen umgehen kann. Was kann ich selbst tun? Als Betroffene natürlich, auch wenn es nicht mal leicht ist, um selbst natürlich besser beizutragen, ist es wesentlich, Hilfe zu suchen und bei der Therapie mitzumachen. Hilfe suchen ist sehr wichtig, auch wenn man das am Anfang gleich nicht kann, weil aus Scham oder weil man es nie gelernt hat oder sich nicht traut. Hilfe holen ist nicht verkehrt. Ich habe damals auch Mühe gehabt, Hilfe zu holen, auch im stationären Bereich. Ich habe dann immer mit der Bezugspflege so vereinbart, dass die Bezugspflege praktisch als Vorbild immer auf mich zukam und mich gefragt habe, ob ich gerade Redebedarf habe, ob gerade irgendwas ist. Vor allen Dingen merken die das, wenn sie mich mehr beobachten an meinem Verhalten, wie ich mich gerade verhalte und wie ich mich ausdrücke körperlich. Und da konnten die abschätzen, okay, ich habe gerade ein Problem. Dann sind sie auf mich zugekommen und haben gefragt. Und somit konnte ich lernen, okay, ich bin wichtig. Mir hört jemand zu, ich kann zu jemandem gehen, weil früher war das ja nie der Fall. Es hatte früher nie einen interessiert, wie es mir ging. Von daher habe ich immer alles für mich behalten und irgendwann keine mehr um Hilfe gefragt. Oder ich habe früher auch versucht, in meiner Kindheit durch die Gewalt Hilfe zu holen und wurde dafür immer bestraft. Meistens mit Schlägen. Und mir hat nie einer geglaubt und von daher habe ich irgendwann aufgehört, nach Hilfe zu fragen. Ich habe alles einfach über mich ergehen lassen. Und was natürlich noch wichtig ist, ist, bei der Therapie mitzuwirken. Weil wir Betroffene müssen die Arbeit leisten. Wir müssen aktiv mitmachen. Und wenn es am Anfang schwierig ist und man auch wirklich noch merkt, man hat die Kraft noch nicht dazu, dann probiert man das einfach beim nächsten Mal. Man sollte sich schon nicht dazu zwingen, jetzt unbedingt Therapie machen zu müssen, wenn man gerade nicht bereit dafür ist. Die wichtigste Phase ist erstmal die Stabilisierung. Stabil zu werden, Techniken zu entwickeln, um die Stabilität erreichen zu können, bevor man überhaupt an eine Grundproblematik drangehen kann. Mit den Techniken, da komme ich dann nach in der nächsten Episode nochmal drauf, was Skills und wie man sie anwendet auf jeden Fall. Was können Angehörige tun? Klar, der Umgang mit Menschen mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ist halt sehr herausfordernd. Dafür kann natürlich ein Austausch in einer Selbsthilfegruppe mit anderen Angehörigen sehr unterstützend sein. Denn dort kann man sich wirklich austauschen. Jeder hat da ein bisschen mehr Erfahrung und kann da wirklich auch eine Hilfestellung sein. Angehörige und nahestehende Menschen können auch mit in die Behandlung einbezogen werden, wenn es natürlich der Betroffene möchte. Am Anfang ist gerade nicht so sinnvoll, aber so mitten der Therapie wäre das sinnvoll, wenn natürlich dann Angehörige mit involviert werden in die Therapie, damit auch sie verstehen lernen, was in den Menschen vorgeht, und damit die auch Strategien lernen, damit umzugehen und damit beide miteinander Hand in Hand arbeiten können. Und natürlich auch wichtig zu wissen, was kann Angehörige in einem Notfall tun, wenn wieder was kommt, wenn jetzt wieder Selbstverletzungsdrang kommt, wenn wieder Flashbacks kommen, wenn eine Retraumatisierung kommt zum Beispiel. Damit kann man wirklich Hand in Hand arbeiten. Ein Hinweis, was ich gerne nochmal erwähnen möchte, ist, dass Menschen mit der Persönlichkeitsstörung natürlich ein erhöhtes Risiko haben, sich das Leben zu nehmen. Sollte irgendjemand die Gedanken haben oder es auch schon mal verbalisiert haben, sollte sich möglichst bitte Hilfe holen. Es ist keine Schande, Hilfe in Anspruch zu nehmen dafür. Kommuniziert es, bevor ihr was Dummes macht, kommuniziert es und lasst euch helfen. Und wenn jemand in eurem Umfeld davon spricht, ist es wirklich ernst zu nehmen und dann achtet drauf, dass die Person gerade nicht alleine ist und holt natürlich dann die professionelle Hilfe noch dazu. Das heißt, involviert jemand einen Hausarzt oder so. Jetzt kommt nicht mit Zwangseinweisung oder setzt diese Person unter Druck. Versucht erstmal vernünftig mit einem Arzt, mit ihm zu reden, ob das nun dargebotene Hand ist oder das Sorgentelefon. Eine sehr gut vertraute Person oder so. Erstmal reden und wenn dann sonst immer noch den Rettungsdienst rufen, im schlimmsten Fall. Jetzt habe ich natürlich so viel schon erzählt über das Borderline. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen gerade weniger über mich persönlich erzählt. Das kommt jetzt gerade noch schnell hinzu. Ich habe mir früher natürlich auch sehr viel geritzt, wie ich schon mal gesagt habe. Ich hatte keine Ahnung gehabt, was ich habe. Ich hatte keine Ahnung gehabt, wie tick ich, was passiert mit mir, warum habe ich das. Man hat es mir erstmal erklären müssen. Als ich in Therapie gelernt habe, was das ist, was die Anspannung ist, woher die kommt, was meine Gedankengänge sind, was auch das mit dem Fühlen. Ich habe vorher ganze Zeit ja mal mit Alkohol die Gefühle unterdrückt. Oder ich habe mit Alkohol irgendwann mal weinen können, weil ich wirklich jahrelang nicht weinen konnte. Der Alkohol war mein Hilfsmittel. Als ich ihn nicht mehr hatte, habe ich angefangen, natürlich mich selbst zu verletzen, zu ritzen. Oberflächlich natürlich nur. Es gibt Unterschiede beim Ritzen. Es gibt Menschen, die machen sich dicke, tiefe Narben in die Oberseite des Arms, die natürlich meistens genäht oder geklammert werden müssen. Ich habe das meistens auf der Innenseite des Arms gemacht. Oberflächlich geritzt, dafür sehr viel, sehr häufig. Und Arme und Bauch natürlich. Und bei der Innenseite des Arms nennt man das einfach dieses parasuizidale Verhalten. Das ist kein suizidales Verhalten, das ist so ähnlich, aber ich kann daran nicht sterben. Natürlich könnten sich immer die Wunden entzünden. Deswegen Wunden immer gleich behandeln lassen. Das Ritzen ist klar, es ist ein Hilfeschrei einerseits. Es ist eine Strategie, die wir nicht anders gelernt haben. Es ist eine kurzfristige Strategie, die halt nicht auf Dauer nicht gesund ist. Was ich aber schon öfters gehört habe, ist, ja, er macht das mit Absicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Aufmerksamkeit braucht die Person schon. Mit Absicht, nein. Wie gesagt, das ist in uns antrainiert, dafür können wir nichts. Es ist wie ein Impuls, den wir nachgeben müssen. Es ist auf jeden Fall nicht, dass wir irgendwas erzwingen wollen, das mit Absicht machen. Wir machen das nicht mit Absicht. Keiner macht sowas mit Absicht, sich Schmerzen zu fügen. Das macht keiner mit Absicht, da hat keiner Spaß daran. Es ist einfach eine Strategie, die wir entwickelt haben, um da uns ja, schnell Abhilfe zu schaffen. Deswegen, es macht keiner sowas mit Absicht, es wird keiner deswegen jemanden mit erpressen oder sonstiges. Es ist Bullshit. Wir können nichts dazu und es ist ein Hilfeschrei. Wir brauchen eben dem Augenblick, weil wir auch nicht anders gelernt haben, damit umzugehen, brauchen wir jemanden, der uns zuhört. Wir brauchen jemanden, der uns zur Not auch tröstet, der Verständnis zeigt, der uns aus dieser Situation wieder rausholt. Weil wir das alleine im Moment nicht schaffen können. Wir schaffen das erst, wenn wir Therapie gemacht haben. Und das heißt nicht, dass wir nach 3 Monaten perfekt sind. Es geht ein bisschen länger alles. Aber erst durch die Therapie lernen wir, unser Verhalten zu ändern. Durch die Therapie entstehen neue Verknüpfungen im Gehirn. Durch Therapie werden viele Sachen wieder anders umgespeichert. Und das dauert halt ein bisschen seine Zeit. Das kostet Kraft. Und dafür brauchen wir einfach auch wieder das Verständnis. Wir brauchen Verständnis von außen. Ob das Familie ist, Freunde sind, Arbeitgeber sind. Wir brauchen Verständnis und wir brauchen Unterstützung. Denn wie gesagt, wir sind nicht anders, wir haben es aber nicht anders gelernt und wir können es. Das ist wie, wenn man was falsch programmiert, muss man es irgendwann wieder umprogrammieren. Sonst macht dieses Gerät immer, ob es Maschine ist, sonst macht es irgendwann Fehler. Nur bei der Technik kann man das schnell machen, beim Mensch nicht. Beim Mensch dauert es eine Zeit, bis die neuen Verknüpfungen entstehen, also im Gehirn entstehen. Und bis man das Verhalten geändert hat. Man muss erstmal das Verhalten verstehen lernen. Und das ist das Wichtigste. Man muss verstehen lernen, wie ticke ich. Angehörige können verstehen lernen, warum tickt er so, warum verhält er sich so, was stimmt nicht, wie kann ich helfen, wie kann ich unterstützen. Das gegenseitige Verstehen lernen. Wirklich verstehen, warum ist er so oder verstehen, warum bin ich so. Auch zu lernen, was kann ich jetzt ändern. Betroffene kann lernen, wie kann ich ihn unterstützen, dass er was ändern kann. Kriege ich Notfallkoffer und so. Dazu komme ich, wie gesagt, in der nächsten Episode, die jetzt im Anschluss kommt, mit der ganzen Notfallkoffer und die Anspannungskurven werden genauer angeschaut. Und nochmal eine kurze Wiederholung vom Thema Borderline, wie das jetzt die Phasen des Borderlines in der Therapie zum Beispiel. Ja, das war jetzt erstmal so viel zu dem Thema. Ich glaube, ich belasse es mal so bei dieser kurzen Zeit, weil es doch sehr viel Input sind. Und natürlich kann auch die Möglichkeit bestehen, der gerade das hört und betroffen ist, wahrscheinlich auch gerade ein bisschen schlecht geht. Mir geht es gerade nicht anders. Wenn ich die Podcasts aufnehme, werde ich auch ein bisschen getriggert. Das ist normal, es gehört dazu. Wenn irgendwas ist, holt euch Hilfe, rede mit jemandem drüber. Ich rede auch mit meiner Psychologin drüber, wenn ich die Podcasts aufgenommen habe und wieder Erinnerungen hochkommen von früher, die mich ein bisschen belasten. Aber das ist ein Verarbeitungsprozess. Und wenn man darüber redet, kann man es viel besser verarbeiten. Und das ist das, was man in der Therapie machen muss. Viel geht um Verarbeitung. Sprecht drüber. Ihr könnt auch mir gerne schreiben. Ich werde gleich nochmal meine Daten durchgeben. Ihr könnt mir gerne schreiben oder auch den Angehörigen. Wenn ihr Fragen habt, holt euch Rat. Sprecht mit jemandem drüber. Ihr könnt mir auch jederzeit schreiben, wenn irgendwas ist. Und allgemein, mir kann jeder gerade schreiben, wenn er ein Thema hat, wo ihn interessiert, worüber er gerne Infos haben möchte, worüber er gerne sprechen möchte, kann er mir auch schreiben. Ich mache dann auf die Themen nochmal eine separate Folge. Wenn es was Privates ist, könnt ihr mir natürlich auch privat schreiben, dann nachher, und ich werde euch einfach so antworten. Da gebe ich gerade mal schnell die Daten durch. Also einerseits könnt ihr mir auf der Facebook-Seite Wir sind nicht anders schreiben über den Messenger. Oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter nicht-anders@gmx.ch. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wenn ihr sonst irgendwas, keine Ahnung, für Lob, Wünsche, Anregungen, alles Mögliche könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Da wäre ich sehr dankbar, wenn ich wirklich viel Zuspruch bekommen würde. Weil für mich ist es auch Therapie, den Podcast zu machen. Ich möchte ja mit, wie gesagt, meine Ängste überwinden, mich auch öffnen, natürlich versuchen zu helfen, wo ich kann. Ich bedanke mich schon mal und hoffe auf ein baldiges Zuhören und wünsche euch natürlich einen schönen Tag. Tschüss, euer Jörg.